Der Nationalismus ist auf dem Vormarsch. In immer mehr Ländern, besonders des Westens, wachsen nationale Bewegungen, die ihre Identität aus einem ausgeprägten, auch egoistischen nationalen Bewusstsein beziehen. Internationale Gemeinschaften wie die Europäische Union oder die UN werden von diesen Bewegungen zunehmend in Frage gestellt. Warum ist das eigentlich so und was kann man dem entgegensetzen? Jenseits des Westens für ein neues kosmopolitisches Denken, so heißt das Buch, das Stefan Weidner geschrieben hat. Der Islamwissenschaftler und Philosoph greift darin die Ideologien der westlichen Welt an und fordert eine neue transzendente Instanz, die als übergeordnete Weltdeutung über alle Menschen und Kulturen steht. Stefan Weidner ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Weidner.
Guten Tag.
Sie beginnen Ihr Buch, indem Sie von einer Reise nach Marokko erzählen. Mit 16 Jahren haben Sie diese Reise gemacht, von der Sie schreiben. Da heißt es dann, diese Erfahrung des Fremden hat die Entfremdung in Ihnen selbst aufgehoben. Können Sie uns das erklären?
Es gibt ja den Moment, wo man sich zu Hause fremd fühlt, eingeengt, verloren. Das passiert natürlich besonders oft in der Pubertät oder als junger Mensch, wenn man sozusagen zwischen zwei Welten steht, zwischen der Kindheit und der des Erwachsenseins. Und so ging es mir. Ich habe die Atmosphäre in Deutschland als sehr beengend, sehr bedrückend empfunden. Das waren die 80er Jahre. Äußerlich war alles in Ordnung, aber es gab nicht sehr viel Entfaltungsmöglichkeiten. Die Welt fehlte mir. Und in dem Moment, wo ich mit der Fähre von Spanien nach Marokko fuhr, war ich tatsächlich in einer anderen Welt. Es gab ein anderes Licht, es gab andere Gerüche, die Menschen sind ganz, ganz anders miteinander umgegangen. Das hatte etwas unglaublich Befreiendes und in diesem doppelten Sinne Ent-Fremdendes. Also die Fremde hat mich weniger fremd gemacht.
Also diese Entfremdung, die man ja durchaus in der Pubertät fühlt, weil man sich allein und einsam fühlt, das Gefühl, fremd zu sein, gehört also zum Menschsein ureigen dazu. Sie schreiben in Ihrem Buch von einer Entfremdungstoleranz, die wir benötigen. Wie meinen Sie das?
Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir nie, auch als Erwachsene nicht, mit uns immer in einem Einklang leben werden, mit uns oder mit unserer unmittelbaren Umwelt. Es gibt immer im nächsten Bereich, auch in der Familie, Entfremdung. Und wir müssen lernen, diese Entfremdung zu tolerieren und wir müssen oder wir können, wir sind sogar in der Lage, diese Entfremdung als eine positive Kraft zu nutzen. Das heißt, in dem Moment, wo wir entfremdet sind, brechen wir zu etwas Neuem aus oder überschreiten unseren Denkhorizont, denken weiter. Und dieses Weiterdenken schenkt uns neue Möglichkeiten. Und es gibt, glaube ich, so etwas wie ein Pendel der Entfremdung. Das heißt, nur Heimat oder nur das, was uns vertraut ist, das wird uns irgendwann zu eng. Dann wollen wir in die Fremde. Und diese Fremde macht uns weniger fremd. Sie befreit uns. Und irgendwann ist aber die Fremde auch zu viel und wir wollen wieder zurück. Und es muss dieses Pendel geben. Das Pendel muss im Schwingen gehalten werden. Das ist das, was ich als Entfremdungstoleranz bezeichne. Wir müssen in der Lage sein, diese Entfremdung als eine produktive Kraft mitzubedenken. Nicht, um ihr völlig zu erliegen, aber um dieses Pendel im Schwingen zu halten.
Und aus unseren kleinen Kokons auch herauszukommen und über den Tellerrand hinaus zu blicken. Sie analysieren in Ihrem Buch dann weiter die Irrtümer der westlichen Welt. Ist es denn eigentlich immer noch so, dass der Westen seine Weltdeutung der ganzen Welt aufzwingen will?
Ich weiß nicht, ob er es will, aber er geht davon aus, dass er selbst die beste Weltdeutung hat, dass wir im Grunde den Stein des Weisen gefunden haben, mit unserem politischen System, mit unserer Wissenschaftlichkeit, mit unseren Entwicklungen, mit all dem. Es kommt noch hinzu, dass weite Teile der Welt, auch die, die sich erstmal gegen den Westen stellen, natürlich diese Weltanschauung übernommen haben. Es ist ja nicht so, dass China kein modernes Land wäre, das im Grunde seit dem Sozialismus intensivst das, was der Westen als Weltanschauung vorgedacht hat, übernommen hat. Natürlich verschmolzen mit seinen eigenen Traditionen, aber doch, so ist es. Auch der Islam, gerade der Islamismus, der Islam als Ideologie, ist nicht denkbar ohne die westliche Moderne, ohne westliche Ideen.
Welche Ideen hat denn der Islamismus vom Westen übernommen?
Der Islamismus hat zum Beispiel die Idee übernommen, eine politische Weltanschauung zu sein. Der Islamismus ist ja nicht nur der Islam als Religion, sondern er ist eine politische Ideologie, die den Anspruch hat, die Welt besser zu machen. Der Slogan des Islamismus lautet, der Islam ist die Lösung. Das ist ein Slogan, den es in alter Zeit in der islamischen Welt nicht gab und der aber genauso funktioniert, wie man gesagt hat früher, der Kommunismus ist die Lösung. Genau dasselbe denkt der Islam. Dasselbe hat in einem anderen Kontext zum Beispiel auch der Faschismus gesagt. Das ist aber auch dasselbe, was natürlich die Ideologie des Westens denkt. Man denkt ja, bei uns denkt man ja, wenn alle jetzt nur mal endlich so aufgeklärt und so vernünftig und überhaupt dasselbe denken würden wie wir, dann wäre alles in Ordnung. Und das ist eine sehr moderne Vorstellung, die eben nicht diese Entfremdung Toleranz hat, die nicht in der Lage ist, das andere auch als etwas Positives mit zu bedenken.
Also diese Idee, dass alle so werden sollen wie ich, diese Weltbeglückungsidee, das ist eine westliche Idee.
Nicht nur. Natürlich gab es diese Idee auch in alter Zeit in Religion. Da hat man auch gedacht, wir müssen jetzt alle Christen werden. Natürlich, das ist ja der Anfang der christlichen Mission oder auch der islamischen Ausbreitung. Das ist ganz klar. Aber das als sehr konkretes politisches Programm umzusetzen und nicht nur als spirituelles Programm. Das ist ja ein Unterschied, ja, ob ich das nur als Glauben denke, sozusagen als Weltvorstellung, als meinetwegen als Utopie, oder ob ich jetzt anfange, das Schritt für Schritt mit der modernen Bürokratie, mit allem, was die Moderne an Mitteln zur Verfügung stellt, umzusetzen. Das ist der große Unterschied.
Der wunde Punkt der Ideologie des Westens, ihr blinder Fleck, ist die Austreibung Gottes. Also der Religion oder spirituellen Orientierung der tiefgründigeren Art. Sie zitieren in Ihrem Buch da den deutsch-amerikanischen Philosophen Leo Strauss. Warum ist die Austreibung Gottes der blinde Fleck der westlichen Welt?
Es ist der blinde Fleck der westlichen Welt, weil durch diese Austreibung Gottes, und jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück, der Westen oder viele Menschen im Westen, sagen wir so, verlernt haben, diese Entfremdungstoleranz zu denken. Ursprünglich hatte man einen Gottesbegriff. Gott war das Transzendente. Es gab die Vorstellung von einem Paradies oder von einem Jenseits, das war das eine. Und dann gab es das Leben auf der Erde, das war das andere. Und dieses Leben auf der Erde war notwendig begrenzt. Es war verbunden mit Qual, es war verbunden mit Entfremdungserscheinungen, es war verbunden mit Mühsal. Und nun kommt die Moderne, nun kommt die Aufklärung, nun kommt vor allen Dingen die Französische Revolution und mit ihr die säkularen Heilsversprechen. Das Versprechen, wir könnten das Diesseits selber in eine Art von, und sei es auf noch so lange Sicht, in eine Art von Paradies verwandeln, sukzessive besser machen, und wir bräuchten die Vorstellung von etwas anderem nicht. Und in dem Moment, wo man diese Vorstellung verinnerlicht hat, dass wir das andere, das Jenseits Gott nicht mehr brauchen sollen, dass es genügt, unsere Sehnsucht nach einer besseren Welt im Diesseits zu verwirklichen, wird natürlich eine unglaubliche Dynamik in Gang gesetzt, die einerseits zu großartigen Entwicklungen geführt hat, in der Medizin, in alle möglichen Technik und so weiter. Das kann man nicht leugnen, aber die Menschen verlernen damit diese Entfremdungstoleranz. Das heißt, man ist immer weniger bereit, Leiden hinzunehmen, Irritationen als natürlich zu akzeptieren. Das Einzige, was sozusagen noch an wirklich Fremden bleibt, was wir nicht mehr integrieren, was wir nicht heilen können im Diesseits, ist natürlich der Tod. Deswegen verdrängen wir ja auch den Tod. Und das ist dieselbe Verdrängung, die Gott widerfahren ist.
Naja, in Silicon Valley sind Sie gerade dabei, das ewige Leben möglich zu machen.
Eben das, wer weiß. Eben das, ganz genau.
Das gehört ja zu den säkularen Heilsversprechen dazu, dass der Fortschritt unaufhaltsam ist. Die Wissenschaften werden irgendwann alles möglich machen. Nicht nur fliegende Autos, sondern auch ewiges Leben. Dazu gehört dann der dogmatische Atheismus. Das ist gefährlich für die Welt, oder?
Auf jeden Fall, denn wir machen uns keine Vorstellung davon, wer die Rechnung bezahlt. Von diesen ganzen hervorragenden Entwicklungen, die ich gerade kurz angedeutet habe, die Sie auch genannt haben, wer profitiert davon? Wer wird am Ende in der Lage sein, wirklich ewig oder noch so lange zu leben? Das sind relativ wenige Menschen, und die Kosten, die das mit sich bringt, es ist ja nicht nur die technische Entwicklung, es ist die ganze Industrialisierung, es ist die damit einhergehende wahnsinnige Ausbeutung der Ressourcen, die Umweltverschmutzung, Klimakatastrophe, es ist nur ein Beispiel, das Auslösen von Flüchtlingswellen. Mit anderen Worten, die Rechnung zahlen immer andere. Diese anderen haben in der Regel noch nicht mal die Stimme, sich darüber zu beschweren, weil wir sie gar nicht hören, weil sie sich gar nicht äußern können. Sie können dann nur mit ihren Füßen herkommen und zu uns laufen, und dann wundern wir uns, warum wir auf einmal so viele Flüchtlinge haben.
Was kann man nun tun gegen diese säkularen Heilsversprechen? Sie beschreiben da die Möglichkeit eines neuen Dachnarrativs, wie man das nennen könnte, also einer für alle gültigen Weltdeutung. Diese Weltdeutung ist aber jetzt nichts Konkretes, sondern eine transzendente Instanz, wie Sie das nennen. Können Sie uns erklären, was Sie mit transzendenter Instanz meinen?
Ja, damit meine ich eine Position, wie sie früher Gott innehatte, ohne dass ich sie selber Gott nennen möchte. Gott ist ja immer in der Regel in den Religionen mit relativ konkreten Vorstellungen, jedenfalls mit Normen verbunden, die er erlässt. Und ich möchte von dieser Konkretisierung Gottes loskommen. Ich möchte zu dem Gott, von dem man sich kein Bild machen soll oder kein Bild machen kann. Und dieser Gott ist eigentlich nur eine Position. Und es ist eine Position über der Menschheit. Wenn wir gläubig sind oder uns einen Gott denken, haben wir eine Vorstellung von etwas, was über der Menschheit steht, was nicht Teil der Menschheit steht, was sich dem Zugriff der Menschheit entzieht. Um erstmal diese Menschheit als Menschheit anzuerkennen oder als Menschheit sehen zu können, brauchen wir diese Instanz darüber. Denn stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer Menschenmenge, dann können Sie diese Menschenmenge nie überblicken. Sie sehen immer nur Teile davon. Und Sie können nicht den Begriff davon haben, dass die Menschheit ein Ding ist oder die Welt, dieses Diesseits ein Ding. Das können Sie nur, wenn Sie darüber schauen, wie mit einem Hubschrauber und einem Flugzeug darüber fliegen. Und das ist diese transzendente Instanz, das ist diese Gottesposition sozusagen. Und dann erst sind wir in der Lage, auch alles das für problematisch zu erkennen, was die Menschheit aufteilt, was Grenzen zieht, was den einen besser, den anderen schlechter macht. Dafür kriegen wir erst dann einen Begriff, wenn wir diese Position setzen. Und auch dann erst sind wir in der Lage, unterhalb dieser Position verschiedene, sehr verschiedene andere Weltanschauungen als gleichberechtigt, nämlich als auf einer Ebene stehen. Von oben aus gesehen sind sie alle auf einer Ebene. Dafür brauchen wir, glaube ich, diese höhere Instanz, die Position dessen, was früher oder meinetwegen auch heute noch Gott ist oder sein kann.
Also diesen imaginierten Hubschrauber, der über uns fliegt. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch: Die transzendente Instanz, die Sie uns gerade erklärt oder von der Sie gesprochen haben, die kann aus ererbten religiösen Vorstellungen bestehen, gleich ob diese in einer praktizierten Religiosität gelebt und gepflegt werden oder eher unterbewusst fortwirken, ohne sich in einer religiösen Lebenspraxis niederzuschlagen. Wie kann das denn unterbewusst aussehen, außerhalb einer religiösen Lebenspraxis? Wie kann das funktionieren?
Man kann ja Werte verinnerlichen, die Werte, die früher von der Religion getragen oder gerechtfertigt oder gefordert wurden. Das Einfachste ist die Nächstenliebe, die Barmherzigkeit, dass man sich um Arme oder um Leute kümmert, die Hilfe brauchen. Das hat früher die Religion gefordert, fordern die meisten Religionen. Aber man kann es auch praktizieren, ohne dass man gläubig ist. Und damit hat man diese Position verinnerlicht. Man lebt innerlich aus dem Bewusstsein, dass es eine solche höhere Position gibt, dass man nicht im Leben steht und es einfach nur darum geht, sich sozusagen durchzusetzen, das Recht des Stärkeren zu manifestieren und keine Rücksicht auf die anderen zu nehmen, sondern es gibt eine höhere Instanz, es gibt höhere Werte über dem reinen materialistischen Überlebensinstinkt.
Also diese Werte, die kann man auch humanistische Werte durchaus nennen. Sie sagen aber, das ist nur möglich, wenn es diese höhere Instanz gibt. Sie sagen ja auch selbst von sich, dass Sie gar nicht an Gott glauben. Also das scheint nicht notwendig zu sein. Wie können Sie denn eine hypothetisch gesetzte höhere Instanz fordern? Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Beschreibung eines Gottglaubens, wie wir ihn auch aus dem Alten Testament erkennen, der Gott, von dem man sich kein Bild machen darf, wenn Sie selbst nicht daran glauben.
Ich halte das für eine Denknotwendigkeit. Wenn wir diese Instanz nicht setzen und keine jenseitige Position, kein anderes, höheres, geistiges oder wie auch immer haben, dann sind wir auf unsere schiere Materialität verwiesen. Das heißt nichts anderes als auf einen Kampf aller gegen alle. Und in diesem Kampf aller gegen alle, da kann man sagen, werden die Stärksten gewinnen, aber ich glaube, am Ende wird niemand gewinnen. Das ist eine moralische Denknotwendigkeit, aber auch eine für die geistige und seelische Gesundheit. Wenn man diese Denknotwendigkeit nicht ansetzt, muss man vor seinem Nächsten zwangsläufig permanent Angst haben, weil es ja dann wirklich nur noch die nackte Materialität gibt, das nackte Konkurrenzdenken, das ist ja die Welt, in der wir uns größtenteils befinden. Man muss dann vor dem anderen Angst haben. Und um diese Denkhaltung aufzugeben, brauche ich nicht an Gott glauben, ich muss einfach nur meinen Verstand benutzen.
Ja, aber ich muss auch an diese Denknotwendigkeit glauben. Also Sie sprechen ja häufig von Gott in Ihrem Buch. Gott ist die Wahrheit, die stets gesucht und nie endgültig erreicht werden kann. Also diese Leerstelle, diese Denknotwendigkeit, an die muss man doch glauben, oder?
Man muss davon überzeugt sein, dass es sinnvoll ist. Am Ende wird derjenige, der auf das reine Prinzip der Materialität setzt, das heißt der Konkurrenz, jeder gegen jeden, der Tüchtigste wird überleben und der andere nicht, der wird irgendwann verlieren, weil jeder Mensch irgendwann, wie gesagt, alt und krank wird, weil jeder in die Position kommen kann oder kommen wird, wo er nicht mehr der Überlegene ist. Und das ist keine Lebenshaltung, die wirklich sinnvoll sein kann.
Aber das sind doch alles humanistische Ideale, die Sie beschreiben. Also dieses Konstrukt ohne Wahrheit, das rein hypothetische Konstrukt, an das ich nicht glauben muss oder insofern nur glauben muss, als dass es das einzige Konstrukt ist, was Sinn macht, oder?
Ganz genau. Nein, ich sehe mich auch nicht in einem Widerspruch zu den Humanisten. Ich denke aber, dass man das humanistische Denken weiterentwickeln kann. Man muss natürlich sehen, die Humanisten kamen ja vom Glauben her. Bei ihnen war, selbst wenn sie sich sozusagen distanziert dazu geäußert haben, hatten sie das natürlich verinnerlicht. Das haben viele heute nicht mehr. Der Glaube ist nicht mehr verinnerlicht. Und in dem Sinn, in dem Moment, wo der Glaube nicht mehr einfach verinnerlicht ist, sondern wirklich gar nicht mehr besteht, die Leute gar nicht mehr wissen, was das ist, muss man sozusagen das, was fehlt, auf eine andere Weise formulieren. Muss man in der Lage sein, und das ist eines meiner Hauptanliegen, muss man in der Lage sein, einen Gedanken zu formulieren, der es erlaubt, einerseits Gott mitzudenken, aber gleichzeitig nicht zwangsläufig gläubig zu sein. Deswegen sage ich auch Kosmopolitismus. Es geht ja am Ende natürlich auch um eine Vorstellung, die mit der Welt, in der wir leben, kompatibel ist, die in dieser Welt eine Stellung haben kann. Und es gibt ja sehr viele Menschen auf dieser Welt, die noch glauben, nur vielleicht nicht bei uns im Westen. Das heißt, es muss eine Vorstellung sein, die mit dem Gottesgedanken d'accord geht, die mit ihm kompatibel ist, die mit dem Gottesgedanken etwas anfangen kann. Wenn wir nicht in der Lage sind, den Gottesgedanken mitzubedenken und sei es in Form einer transzendenten Instanz, dann werden wir den Großteil der Weltbevölkerung verlieren. Der wird uns nicht mehr folgen. Das ist auch einer der Grundgedanken, weswegen ich zu dieser Hypothese gekommen bin.
Nochmal zurück zu dem Kosmopolitismus, den Sie sich wünschen. Eine Weltdeutung, die keinen einzelnen Wertekanon, ob westlich oder östlich, für allgemeingültig erklärt. Ja, sind denn alle Kulturen dann auch gleich viel wert? Und wo sind da die Grenzen der Toleranz? Eine wichtige Frage. Ich denke da an die Diskussion auch wieder um humanistische menschliche Grundrechte. Ich sage mal ein Beispiel, Beschneidungsriten in Religionen als Körperverletzung beispielsweise. Da muss es dann auch Grenzen im Nebeneinander geben, oder?
Natürlich sind sie für den einzelnen Menschen nicht gleich viel wert. Der einzelne Mensch wird sich an dem orientieren, was er kennt. Und mein Grundgedanke ist, dass es ein Recht auf Rechte geben muss. Das heißt, dass jeder Mensch den Anspruch haben soll, in einem verlässlichen Rechtssystem zu leben, in einem System aus Traditionen und Rechten, in dem er sich orientieren kann, das er akzeptiert und das ihn akzeptiert. Das heißt aber ganz konkret, dass es natürlich Unterschiede in diesen Rechtssystemen gibt. Es steht mir aber nicht zu, ein fremdes Rechtssystem wegen irgendeines Details zu verurteilen. Nehmen wir dieses Beschneidungsthema, also gerade die Frauenbeschneidung ist etwas ganz Furchtbares, was auf jeden Fall bekämpft werden soll. Aber Sie müssen natürlich sehr, sehr vorsichtig sein bei dem, was Sie da machen. Nämlich in dem Moment, wo Sie von der Beschneidung reden, sind Sie natürlich ganz, ganz schnell dabei und wollen das womöglich auch den Juden verbieten. Es steht uns erstmal nicht an, da einzugreifen, denke ich.
Naja, sicher ein sensibles Feld. Bei Frauenbeschneidung ist das, denke ich, schon etwas anderes.
Das ist auf jeden Fall etwas anderes.
Vorsichtig und sehr sensibel auch auf den Einzelfall schauen und vorgehen. Wir sind uns sicher einig darin, dass der Westen, so wie Sie das jetzt zusammengefasst haben, aufhören muss, die Welt im Sinne seines Fortschrittsglaubens zu manipulieren, was ja überall noch passiert. Wie kann der Westen aber zurückfinden zu einer Weltdeutung, die eine höhere Instanz über alle Menschen und Kulturen stellt, in der sich alle spiegeln und gleichberechtigt zu Hause fühlen können?
Also wir haben natürlich das grundsätzliche Problem, dass sich die westlichen Weltanschauungen über die ganze Welt verbreitet haben. Mit anderen Worten, wir haben im Grunde im Laufe der letzten 200 Jahre haben wir dieses Recht auf Rechte schon immer unterwandert. Wenn Sie jetzt nach Ägypten gehen, dann finden Sie mystische islamische Vorstellungen, genauso wie ideologisch islamische, wie irgendwie gleichgültig islamische. Und Sie finden aber natürlich auch radikal westliche Vorstellungen. Diese Überschneidung verschiedener Vorstellungen macht es natürlich unglaublich schwierig, da einen Frieden zu stiften. Und dasselbe erleben wir hier umgekehrt, wenn jetzt viele Muslime kommen und dann wieder ihre Rechtsvorstellungen mitbringen. Die klassische Lösung war natürlich die Lösung, die selbst übrigens vom Islam praktiziert wurde, nämlich sozusagen auf staatlicher Ebene eine Art übergreifendes Recht zu haben, aber den einzelnen Gemeinschaften ein Partikularrecht zuzugestehen. Da konnten die Christen im Grunde heiraten und leben und ihr Ritual pflegen und ganz, ganz viele Dinge, die jetzt nicht den großen Staat betrafen, für sich machen, wie sie wollten. Und dasselbe galt für die Juden. Ich denke aber nicht, dass das heute noch praktikabel ist. Ich denke, dass wir jeweils in einem lokalen, spezifischen Zusammenhang eine Ordnung brauchen. Ja? Also, und das ist in Europa dann die europäische Ordnung. Es sind unsere Werte, es ist das Grundgesetz. Dass wir diese Ordnung auch durchsetzen müssen, aber es empfiehlt sich, entspannt zu sein und genau zu differenzieren. Wir müssen nicht mit dem Holzhammer jedes einzelne Gesetz überall durchsetzen. Das ist eine Sache. Und die größere Frage ist natürlich, wie gelingt es, aus diesem Gefühl der westlichen Überlegenheit herauszuspringen, oder was ermöglicht es uns, diese Gelassenheit, von der ich eben geredet habe, zu gewinnen? Und da ist eben das In-die-Welt-Gehen sehr wichtig, da ist die Entfremdungstoleranz sehr wichtig, da ist das sehr wichtig, was ich im Unterschied zu dem Freiheitsbegriff, wie er heute kursiert, eine entsagende Freiheit nenne, nämlich die Freiheit, Dinge auch einfach nicht zu tun, auf Versuchungen, vor allen Dingen konsumorientierter Art, nicht zu reagieren. Das heißt, sich die Freiheit zu nehmen, nicht das alles, was uns nahegelegt wird, dass wir es machen müssten, auch tatsächlich zu machen, sondern sich ein Stück weit zurückzunehmen und in einem geistigen Kosmos zu leben, weniger auf das Materielle zu achten als auf das Zwischenmenschliche und das Gespräch, die Literatur, die Künste. Das mag jetzt sehr idealisch klingen, aber ich glaube, wir alle wissen, dass die Konsumorientierung und die Freiheit im Sinne von wir machen jetzt, was wir wollen, dass das nicht mehr lange durchzuhalten ist.
Und um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, weg von diesem schwachsinnigen Nationalismus, also diese Nationalgrenzen, die ja weitestgehend auch eine sehr späte Erfindung sind. Ein Bayer hat ja unter Umständen gar nichts mit einem Berliner zu tun. Das könnten auch zwei verschiedene Länder sein. Man sieht das immer sehr schön an den Fußballnationalmannschaften, wo sich dann alle Kulturen unter einer nationalen Flagge treffen, obwohl sie aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen. Also dieser Nationalismus ist etwas Künstliches und es ist fast unverständlich, dass man sich darauf jetzt so stark und so regressiv besinnt. Oder?
Ja, es wundert mich aber nicht, weil das in dieser Vorstellung vom Westen oder in dem, was die Moderne eigentlich gebracht hat, angelegt ist. Das Konzept ist, dass wir im Diesseits sozusagen mehr oder weniger eine ansatzweise perfekte Ordnung haben, dass wir keine Entfremdungserfahrung mehr haben. Dann ist die Vorstellung vom Volk als eine Einheit, die Vorstellung dieser Entfremdung aufzuheben. Ja? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die großen Ideale der Französischen Revolution. Wenn man das ernst nimmt, wenn man glaubt, dass man die alle vereinbaren kann, dann geht das natürlich nur in einer Nation, die ein Volk. Da ist ein Volk, die sind alle Brüder, sie sind gleich und sie sind innerhalb ihres Rahmens absolut frei. So, aber das ist natürlich eine Fiktion, ja, weil es kein geschlossenes Volk gibt, weil Freiheit alles Mögliche heißen kann und Gleichheit sowieso nicht herzustellen ist. Mit anderen Worten, man versucht, das Paradies auf Erden zu verwirklichen. Nation enthält das Versprechen, dass es möglich ist oder so sein sollte, aber es ist eine Fiktion. Und ich glaube, wenn wir uns umschauen, gerade in der Welt heute, dann sehen wir, wie radikal das doch scheitert und dass sich niemand daran halten kann, abgesehen von den Entwicklungen, den grenzüberschreitenden Entwicklungen in Wirtschaft, in Technik, in Informationswesen. Mit anderen Worten, das Konzept der Nation, ich glaube, das hat ausgedient. Die große Frage ist, was danach kommt. Das ist die spannende Frage der nächsten Jahrhunderte.
Vielen Dank, Stefan Weidner. Die Welt benötigt, und das ist etwas, was danach kommen könnte, eine höhere Instanz, eine transzendente Instanz, die Einzelinstanzen relativiert. Und der Westen, der muss von seinem hohen Ross säkularer, die Welt missionierender Heilsversprechen herunterkommen. Der Islamwissenschaftler und Philosoph Stefan Weidner hat ein erhellendes Buch mit vielen Denkanstößen über die Misere, besonders der westlichen Welt, geschrieben. Jenseits des Westens für ein neues kosmopolitisches Denken, so heißt das Buch. Es ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 340 Seiten und kostet 24 Euro. Dankeschön.
Gerne.